Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Would you like me to be smaller, weaker, softer, taller?
Unverkennbare Stimme Billie Eilish, die mit ihrer Flüsterstimme zig Millionen Leute erreicht, hat gerade dieses Video hier veröffentlicht, in dem sie sich langsam auszieht und dabei kritisiert, wie andere über ihren Körper und über ihre Person urteilen. Ein sehr eindrückliches Statement gegen Bodyshaming. Und wie das Video gerade diskutiert wird in den sozialen Medien, sprechen wir gleich ausführlich drüber. Ich bin Massimo Majo. Hallo. Billie Eilish gehört gerade zu den ganz großen, zu den gefeiertsten Stars auf dieser Welt, auch wenn sie sich ja gerne gängigen Klischees und Kategorien entzieht, sowohl in der Musik als auch in der Selbstinszenierung. Bei Instagram, wo sie über 60 Millionen Follower hat, hat sie gerade ein Video veröffentlicht, in dem sie sich ganz langsam auszieht, dabei immer tiefer in einem schwarzen See versinkt und mit ihrer typischen reduzierten Stimme darüber spricht, wie sie die Millionen Blicke auf sich spürt.
Though you've never seen my body, you still judge it and judge me for it. Why?
Obwohl ihr noch nie meinen Körper gesehen habt, urteilt ihr darüber, urteilt ihr über mich. Not my responsibility heißt ihr Clip und es ist ein sehr leises, aber starkes Statement zu Bodyshaming. Bei mir ist jetzt Sonja Eismann, Redakteurin bei Missy Magazine. Was würden Sie denn sagen? Was ist letztlich die Botschaft von diesem Film? Ist ja kein Song.
Genau, ein klassischer Song ist es nicht. Es ist eher so eine geflüsterte Ansage. Und diese Ansage, die wirkt trotz der oder gerade durch die minimale Lautstärke ja umso energischer. Und ja, diese Botschaft ist ganz klar. Ich lasse mir nicht reinreden, wie ich mich inszeniere, wie ich mich für meinen Körper zu fühlen habe. Und in den Lyrics sind ja durchaus Songzeilen, kommentiert sie, wie andere sie eben stets immer kommentieren. Dass manche eben sagen, ja, sie sei ja keine Frau, so wie sie sich anziehe mit diesen lockeren Klamotten. Andere sagen dann, sie sei zu sehr Schlampe, in Anführungsstrichen, wenn sie eben dann doch was anderes anhabe. Manche finden ihre Kleidung per se schrecklich, andere feiern sie gerade dafür. Und damit macht sie eben ganz deutlich, was der Kern dieses Bodyshaming ist, dass man eben vor allem als Frau immer unter Beobachtung steht. Man ist eben immer entweder zu viel oder zu wenig, aber eigentlich meistens irgendwie falsch. Und sie singt dann auch oder flüstert, wollt ihr mich kleiner haben oder größer, soll ich weicher sein, wollt ihr, dass ich still bin? Denn das ist natürlich schon das Ergebnis dieses Bodyshaming, dass vor allem junge Mädchen, die sowieso oft ja sehr unsicher in Bezug auf ihre sich verändernden Körper sind, sich nur noch mit ihren vermeintlichen Fehlern beschäftigen und dabei dann eben verstummen. Und genau das verweigert Billie Eilish hier eben klipp und klar.
In den Bildern ist ja ziemlich viel Symbolik drin, diese Angst vor dem unheimlichen, feuchten Weiblichen, wenn man so will, dass die Männer in den schwarzen Abgrund zieht, Ambivalenz von Schwarz-Weiß-Malerei. Ist es denn Billie Eilish gelungen, Ihrer Meinung nach, Ihre Botschaft auch visuell überzeugend rüberzubringen?
Auf jeden Fall. Und das Interessante ist ja eben und auch die zentrale Frage, wenn man mit so einem visuellen Medium wie einem Videoclip arbeitet, wie schafft man das, da gerade die Fixiertheit auf Äußerlichkeiten zu überwinden, ja, wenn man sie kritisieren will? Und wie macht man das, ohne eben diesen gezeigten Körper dann wiederum zur Schau zu stellen und dann nochmal zu beurteilen? Und da muss ich so ein bisschen weiter ausholen zur Figur Billie Eilish, weil die wurde ja gerade dafür in der Vergangenheit sehr oft gelobt, dass sie eben ein tolles neues Role Model für junge Mädchen ist, weil sie eben mit ihrem Klamottenstil, so weite Baggy-Klamotten, trotzdem ihren Sinn für Mode auslebt, aber eben nicht so diese Sexiness bedient, die ja in den letzten Jahrzehnten immer stärker von weiblichen Stars vor allem gefordert wurde. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal so die R&B-Stars der 90er anguckt, die hatten noch viel mehr Textilien am Leib. Und das wurde dann sukzessive immer weniger und sie markiert da eben einen ganz neuen Trend. Sie macht da eben nicht mit und ist eben trotzdem Star. Das ist ganz interessant und sie zeigt eben nicht diese Haut, was ja auch völlig okay ist, wenn man das freiwillig so wählt, aber es hat ein bisschen wenig, wenn das das einzige sozusagen Inszenierungsmodell ist. Und dem hat sich eben diese Figur der Billie Eilish immer kreativ widersetzt und wurde aber darauf auch immer ständig angesprochen, ob sie denn etwas zu verbergen habe, ob sie sich mit ihrem Körper unwohl fühle. Und ich finde, in diesem Film gibt sie eine sehr differenzierte und auch kraftvolle Antwort darauf, wie eben andere sich das Recht herausnehmen, ihren Körper zu beurteilen. Und indem sie selbst die Kontrolle behält und einfach nur das zeigt, was sie möchte und wie sie möchte. Und am Ende einfach eben verschwindet, als sie keine Lust mehr hat, dann taucht sie in diesem schwarzen See unter und am Ende nochmal als Monster kurz auf. Das ist ganz toll.
Aber ist es so, dass Billie Eilish vielleicht dann gerade eine besondere Stellung hat, als so eine Art positive Körperbotschafterin im Popgeschehen? Kann man das sagen?
Also einerseits auf jeden Fall. Man muss natürlich auch sagen, sie sieht natürlich auch fantastisch aus, wie ich finde. Ich meine, genau darum soll es hier ja nicht gehen. Aber da könnte man auch sagen, das erreicht dann vielleicht alle nicht in dem gleichen Maß, weil sie sehen nicht alle toll aus. Aber trotzdem kommt diese Botschaft, ich inszeniere mich so, wie ich will, mit grünen Haaren und ich zeige von meinem Körper, was ich will oder was ich nicht will. Das kommt besonders bei den jungen Mädchen toll an, weil sie ja selber auch noch so jung ist. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht singulär im Moment. Bodyshaming ist eben ein ganz großes Thema. Und ich denke, da haben schon viele andere Kolleginnen sich auch dazu geäußert. Also jetzt gar nicht unbedingt so Stars wie Madonna. Ich fand, die war da immer so ein bisschen zögerlich. Aber ich finde Leute wie zum Beispiel Missy Elliott, die hat schon vor 20 Jahren in diesen tollen, aufgepumpten Sci-Fi-Körperanzügen das eher so ein bisschen implizit kritisiert. Oder jetzt haben wir auch ganz tolle neue Musikerinnen wie Lizzo, die ihre Körperfülle also völlig komplexfrei thematisiert und auch nackt zur Schau stellt. Und ich würde sagen, davon brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Und ich bin schon ziemlich sicher, dass Billie Eilish mit Not My Responsibility dazu auch weiter beiträgt.
Not My Responsibility, so heißt der neue Clip von Billie Eilish. Sehr vielschichtiges, starkes Statement gegen Bodyshaming zu finden überall im Netz. Danke Sonja Eismann für die Einordnung. Wie umgehen damit, wenn der eigene Vater sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, wenn er Alkoholiker wird und er sich so sehr in seinem Leben verliert, dass er am Ende als Obdachloser stirbt? Der Comicautor Uli Oesterle, der hat darüber, über die Geschichte seines Vaters, einen Comic geschrieben. Vatermilch heißt er, spielt Mitte der 70er Jahre in München, Schickeria-Szene, ist auch ein ziemlich unterhaltsamer Comic, aber eben mit sehr intensiver und sehr persönlicher Geschichte. Hallo, Herr Oesterle.
Hallo.
Sie hatten ja, glaube ich, nicht viel Kontakt zu Ihrem Vater, wenn ich richtig weiß, Herr Oesterle. Was wussten Sie denn über ihn, als Sie angefangen haben, diesen Comic zu schreiben?
Alles, was ich wusste, stürzte sich eigentlich auf Gerüchte, die ich jetzt von seiner Schwester, also meiner Tante und meiner Mutter gehört habe oder von irgendwelchen Leuten, auch aus dem Heim, in dem er seine letzten 10 Jahre verbracht hat, habe ich auch nochmal eine Menge da aber wohl eher fundiertere Fakten bekommen. Aber vieles aus seinem Leben vor seinem Tod, das ist tatsächlich sehr im Dunkeln und besteht eigentlich hauptsächlich aus Gerüchten.
Aus Gerüchten.
Insofern habe ich also viele dieser Lücken in seiner Biografie eben mit Erfundenem gefüllt.
Ja, genau, das wäre auch meine Frage, weil also zum einen, wenn man das so grob skizziert, dann klingt das ja nach keinem einfachen Vater. Gleichzeitig ist er ja auch eine relativ sympathische Figur in Ihrem Comic, würde ich sagen. Das heißt, hat es Ihnen geholfen, dass Sie gar nicht so viel wussten und dass Sie das selber nochmal füllen konnten?
Ja, im Grunde eigentlich schon, weil ich natürlich auch im Herzen Schreiber bin und schreiben und Geschichten erfinden möchte. Und das kam mir eigentlich ganz zugute, weil ich wollte sowieso nicht so nah an der Wahrheit bleiben. Ich habe also das dramatische Kernereignis, das ist ein Unfall und da spoilere ich auch nicht zu viel, weil das ziemlich am Anfang schon gezeigt wird, wo 3 Leute sterben, an dem eben dieser Rufus Himmelstoß schuld ist, der ist erfunden. Also dieses dramatische Kernereignis ist komplett erfunden, um auch seine Schuld zu erhöhen. Allerdings viele andere Dinge, wie zum Beispiel, dass er uns verlassen hat, als ich 7 Jahre alt war, dass er Alkoholiker war, dass er teilweise auf der Straße gelebt hat und an einer schweren Krankheit, Gemütskrankheit gestorben ist, das alles ist wahr. Es ist wirklich passiert. So.
Spannend finde ich auch, dass in dem Comic ja noch eine zweite Ebene quasi auftaucht. Also der Sohn von Rufus Himmelstoß taucht auf, das sind Sie ja dann quasi.
Und mein alter Ego, ja.
Also Ihr alter Ego, genau. Es ist ja immer die Frage, wie autobiografisch ist es. Darauf will ich auch hinaus, aber ich frage mich, weil dieser Sohn, der hat auch viele Schwierigkeiten, Familie, Beruf und Feiern und so alles unter einen Hut zu kriegen. Ist es auch eine Auseinandersetzung mit dem, wie Ihr Vater Sie geprägt hat? Oder ist es da dann einfach gar nicht mehr so autobiografisch?
Also es trifft schon zu 70%, würde ich mal sagen, zu. was ich mir da selbst auf den Alter Ego Leib geschrieben habe. Aber es ist natürlich schon das ein oder andere auch weit überzogen, wie zum Beispiel nach dieser durchzechten Nacht, also da in der Ausnüchterungszelle landet. Das habe ich noch nie geschafft. Aber jetzt zum Beispiel diese Auseinandersetzung mit dieser ständigen Arbeit an dem eigenen Buch, das ist schon etwas, was hierzulande natürlich auch nicht so einfach ist. Man macht das eigentlich nebenbei. So eine Comic-Geschichte, so eine Graphic Novel zu schreiben und zu zeichnen, da einem das in dem Maße keiner bezahlt. Man arbeitet jahrelang dran und das kann keiner im Vorfeld bezahlen. Man kriegt eine Garantiesumme vom Verlag, die reicht dann einen Monat in München und den Rest muss man halt in Vorleistung gehen und halt in erster Linie mal seinen Brotjob machen. Und das andere passiert dann halt in Nachtschichten. Und da leidet natürlich so eine Familie schon manchmal drunter. Ich habe aber mittlerweile auch ein Homeoffice, wo ich ganz gut auch zu Hause arbeiten kann. Nur, wenn ich da bin, bin ich auch irgendwie nicht wirklich immer da. Ja. So wie mein Vater damals. Er selbst, als er noch zu Hause gewohnt hat, war er eigentlich nie da.
Das ist keine einfache Geschichte, trotzdem ist es aber auch unterhaltsam. Es hat eine ziemliche Leichtigkeit auch hier. Comic, man taucht da so ein in dieses München der 70er Jahre mit Disco-Kultur und Partyszene. Wieso war das wichtig für Sie, da so ambivalent zu bleiben, auch viele positive Seiten zu erzählen?
Also das ist zum einen schon mal mein eigener Anspruch an mich selbst, auch immer an den Leser zu denken. Und weil wenn ich eine Comic-Geschichte selbst lese, dann möchte ich auch unterhalten werden. Und die perfekte Kombination ist natürlich, dass man tatsächlich auch eine Information bekommt und eine Tiefe der Geschichte erhält und trotzdem dabei aber auch unterhalten wird, ohne dass es zu trist und zu trübel wird. Also das ist schon mal das Allererste, der Anspruch an mich selbst und dabei an den Leser zu denken beim Schreiben und beim Zeichnen. Und das andere ist natürlich auch, es bietet sich natürlich auch bei so einem Stenz wie der Monaco Franze, die Münchner, die Bayern kennen den ganz gut und wahrscheinlich sogar in ganz Deutschland, zu denken, das hat ja auch immer irgendwie was Charmantes. Und ich kenne solche Leute auch heute noch persönlich, die wirklich dieses klischeehafte Leben auch leben. Und da kann man natürlich auch schön auf die Kacke hauen und dann auch mal den ein oder anderen Spaß sich leisten beim Erzählen, ohne die Figur zu brechen oder ohne die Geschichte unnötig flach zu machen. Das lässt sich ganz gut vereinbaren, finde ich.
Ja, da hört man sehr schön raus, dass es sehr autobiografisch ist und Ihnen aber natürlich als Geschichtenschreiber sehr darum geht, einfach eine gute Geschichte zu erzählen, eine vielschichtige, spannende. Vatermilch, so heißt der neue Comic von Uli Oesterle, ist diese Woche erschienen im Carlsen Verlag. 128 Seiten hat er, kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur, Herr Oesterle.
Danke auch. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Katrin Heise.
Der Deutsche Lehrerverband hält eine vollständige Schulöffnung, wie von einigen Bundesländern geplant, in der Corona-Krise für problematisch. Präsident Meidinger sagte im Deutschlandfunk, dies erfordere einen Paradigmenwechsel in den Hygienekonzepten. Bisher werde auf Abstandsregeln gesetzt und es bestehe eine Maskenpflicht außerhalb der Lernräume.
Vollständige Schulöffnungen würden voraussetzen, dass man die Lerngruppen den ganzen Unterrichtstag voneinander isoliert, um sozusagen dann auch das Infektionsgeschehen, falls etwas ist, zurückverfolgen zu können. Wir bräuchten ganz andere Konzepte, was beispielsweise die Lüftungen betrifft. Und wahrscheinlich muss man auch darüber nachdenken, dass man dann eine Schutzmaskenpflicht in den Klassenzimmern einführt, wenn kein Abstand mehr gewahrt ist. Also da brauchen wir ein völlig neues Hygienekonzept. Regelmäßige Testungen gehören da mit Sicherheit dazu.
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Hans-Peter Meidinger, erhält auch Unterricht im Schichtbetrieb für problematisch, weil dafür die Kapazitäten der Lehrkräfte nicht ausreichten. Der Bürgermeister von Florenz sucht weltweit Mäzene für seine Stadt. Wegen der Corona-Pandemie stehe Florenz am Abgrund, sagte Dario Nardella der Zeitung Corriere della Sera. Von der Regierung in Rom sei bisher noch kein Geld gekommen. Deshalb plane er eine weltweite Tour, auf der er um Gelder werben will. Die Investmentbank Morgan Stanley und einige russische Unternehmen hätten bereits Beiträge geleistet. Das Zentrum von Florenz gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im Zentrum Berlins hat der Bau des Denkmals der Deutschen Einheit begonnen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters nahm gemeinsam mit den früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse und Norbert Lammert an den symbolischen ersten Spatenstich teil. Vor dem rekonstruierten Stadtschloss, dem künftigen Humboldt-Forum, entsteht das Denkmal in Form einer begehbaren Waage. Der Bau hatte sich immer wieder verzögert, zuletzt, weil sich dort Wasserfledermäuse angesiedelt hatten. Maria Ossowski.
13 Jahre nach dem Bundestagsbeschluss, 31 Jahre nach dem Mauerfall, beginnt der Bau des Einheitsdenkmals. 17 Millionen wird die Schale Bürger in Bewegung kosten. Sie ist 50 Meter lang, eine Waage, die sich gemächlich bewegt, wenn mehr als 30 Menschen zu einer der beiden Seiten streben. Langsam, um nicht zu sagen schwerfällig, gebremst und gedrosselt, hat sich das Projekt durch die politischen Räume der Bundesrepublik bewegt. 9 Jahre voller Diskurse, Ablehnungen und Angriffe sowie Kostensteigerungen haben die Planung begleitet.
Das Jazzmusikfestival in Moers wird auch dieses Jahr trotz Corona-Pandemie stattfinden, allerdings ohne Besucher vor Ort. 200 Künstler und Künstlerinnen, teilweise aus den Nachbarländern, reisen nach Angaben der Veranstalter für ihre Performances nach Moers und treten in einer Halle auf. Das Programm wird jeden Tag gestreamt, kostenlos und für jedermann zugänglich. Die Ensembles sollen trotz des kostenlosen Angebots entlohnt werden. Das Moerser Jazzfestival finanziert sich zu einem Teil aus Geldern des Bundes, des Landes, der Kommune und der Kunststiftung NRW. Es findet von morgen bis zum 1. Juni statt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute Nacht ist ein Mann in mein Zimmer gekommen. Ich bin aufgewacht. Er war neben meinem Bett und hat mich angeschaut. Lange angeschaut.
So stark hat Irm Hermann im letzten Jahr noch gesprochen und gespielt. Ein Ausschnitt aus dem letzten Hörspiel, bei dem sie mitgewirkt hat, Teure Schwalben. Jetzt ist Irm Hermann im Alter von 77 Jahren gestorben und über ihr künstlerisches Leben und über ihren Einfluss auf die Film-, Theater-, Hörspielwelt sprechen wir gleich hier. Die Schauspielerin Irm Hermann wird vor allem mit Rainer Werner Fassbinder assoziiert. Sie hat in vielen seiner Filme mitgespielt, hat eine enge Verbindung zu ihm. Aber Irm Hermann war auch für die Theater- und auch für die Hörspielwelt bis zuletzt eine sehr wichtige Frau und Stimme. Jetzt ist sie mit 77 Jahren gestorben und darüber spreche ich mit der Filmkritikerin Anke Lewecke. Hallo.
Hallo.
Sie kennen Irm Hermann nicht nur von Leinwänden und vom Radio oder der Bühne, sondern Sie sind ja auch schon öfter persönlich begegnet. In den Fassbinder-Filmen hat sie ja immer die Unnahbare gespielt, die Spröde. Wie haben Sie sie denn persönlich erlebt?
Na, ich durfte sie tatsächlich mal zu Hause besuchen. Das war bei einem der runden Geburtstage vom Fassbinder zum Interview. Und allein die Terminabsprache war schon so ein typischer Irm Hermann-Auftritt. Also sie hat ja immer so manieriert gesprochen, ohne boniert zu sein. Da meinte sie zu mir, ja, ich wohne auf der Bärenstraße wie die Erdbeere am Mexikoplatz. Dann bin ich da hingefahren. Das war eine unheimlich gemütliche Wohnung, sicher auch so ein Gegenentwurf zu der damaligen Zeit, wo sie noch mit Fassbinder in der Kommune gelebt hat, da zu Zeiten vom Antitheater. Ja, und es war einfach unheimlich schön, mit ihr zu reden, weil man kriegt ja immer mit, dass Fassbinder die Leute auch gequält hat. Und es gibt ja auch dieses Buch von Harry Bär, von dem Regieassistenten, wo er immer wieder beschreibt, dass ihrem Hermann aus dem Fenster springen wollte, dass ihr alles zu viel war. Aber sie saß da und hat voller Wohlwollen über Rainer Werner Fassbinder geredet und gesagt, er hat immer was zum Vorschein in uns gebracht, was wir selbst nicht erahnt haben. Und er hat mir die Königin gezeigt, die ich eigentlich war. Und dann saß sie da aufrecht mit glühenden Wangen.
Wie würden Sie das beschreiben? Was hat Fassbinder vielleicht bei ihr zum Vorschein gebracht?
Naja, auf der Leinwand durfte sie sicher nicht die Prinzessin oder die Königin sein, sondern es heißt ja immer, ja, er hat sie so als mürrische Spießerin besetzt und in vielen Nebenrollen. Aber ich muss mal sagen, wenn ich an einen Film wie Händler der vier Jahreszeiten denke, dann macht sie aus dieser mürrischen Spießerin doch eine ziemlich wahrhaftige Figur. Der Film spielt ja in den 50er Jahren. Sie ist die Frau eines Obsthändlers, der eben nicht am Wirtschaftswunder teilhat, weil es nicht sein Wunder Mutter ist, aber sie ist eben in dieser Spießigkeit gefangen. Und wenn sie da mit ihrem spitzen Mund ist und dem strengen Gesicht, dann versteht man aber auch unheimlich ihre Sehnsucht, was sie sich da wünscht. Ja, und dafür hat sie ja auch damals den Deutschen Filmpreis bekommen.
Jetzt spricht man ja so schnell über Fassbinder, wenn man über Irm Hermann spricht, aber natürlich hatte sie ja auch, sie hat mit Loriot gearbeitet zum Beispiel, sie hat mit Christoph Schlingensief gearbeitet und war nicht nur in der Filmwelt, sondern auch in der Theater- und Hörspielwelt eine wichtige Frau. Welche Bedeutung hatte sie denn da?
Naja, also bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Filmen. Man hat sich ja immer gefreut, wenn Irm Hermann mitgespielt hat, weil sie hatte so eine natürliche Schrillheit und in ihrem Spiel so eine Stilisierung. Also Irm Hermann war immer eine Kunstfigur. Das haben wir auch gerade schon eigentlich in dem kleinen Hörspielausschnitt gehört. Also die Sprache hat schon immer was Besonderes und deshalb hat sie vielleicht auch so super in das Universum von Schlingensief gepasst. Also sie hat ja die 120 Tage von Bottrop mit ihm gespielt oder das deutsche Kettensägenmassaker. Es geht um Perversion und Blutrünstigkeit. Und über ihr stilisiertes Spiel konnte man immer in diese menschlichen Abgründe hineinschauen, aber auch immer mit so einer Distanz, weil sie sich selbst so von diesen Figuren distanziert hat, gab es immer direkt so was sehr Diskursives in ihrem Spiel. Also man hat über die menschliche Seele ganz allgemein nachgedacht.
Das sagt die Filmkritikerin Anke Lewicke zur großen Schauspielerin Irm Hermann, die jetzt im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Und ihr letztes preisgekröntes Hörspiel, Teure Schwalben, das finden Sie auch auf unserer Deutschlandfunk-Kulturseite hörspiel-und-feature.de. Dunkelheit ist so ziemlich das Urmotiv, wenn es um Angst geht, wenn es um Ungewissheit geht, Zweifel. Das Computerspiel Those Who Remain, das holt uns genau da ab. Das spielt mit dieser Angst vor der Dunkelheit. Und Markus Richter, unser Spielekenner, der hat das Spiel probiert. Das klingt so ein bisschen nach einem Horrorgame, finde ich. Um was für ein Grauen geht es denn da genau in dieser Dunkelheit?
Um dunkle, schattenhafte Gestalten mit blau leuchtenden Augen. Verdammt, warum haben die Äxte?
Naja, wofür die Äxte haben, kann man sich denken. Die machen genau das, was man vermutet. Sobald man mit seiner Spielfigur in diese Dunkelheit kommt, in der Spielwelt heißt es Game Over, dann stirbt man an denen. Und das Spielprinzip ist, wie es auch gerade schon anklang, eben, man soll im Licht bleiben. Man muss zwar durch diese Welt reisen, aber das eben immer auf den Lichtinseln im Scheinwerferlicht tun, um so seinen Weg durch die Dunkelheit zu finden, auch im übertragenen Sinne.
Weil sonst in der Dunkelheit böse Monster warten oder was passiert da?
Genau, weil die dann eben sozusagen, wenn man da reingeht, rauskommen. Aber das ist wirklich sozusagen eine, wie soll man das sagen, stumme Bedrohung, die sich dem Spiel auch ganz hoch anrechnet. Es ist ja eben nicht so, dass die dann rausspringen oder eine überraschen. Es gibt die sogenannten Jumpscares, also diese Schreckmomente in billigen Horrorfilmen. Mhm. Hier ist es wirklich die Atmosphäre, die den Grusel erzeugt. Es ist dieses Vorwärtsarbeiten durch diese Lichtinseln und die Mischung aus, ich muss die Welt schon erkunden und aber auch, der nächste Schritt kann tödlich sein, der die Spannung hier ausmacht. Es gibt später dann auch so ein Monster, das einen verfolgt. Hier wird es ein bisschen hektisch, das tut der Stimmung auch so ein bisschen Abbruch. Aber ansonsten ist der Grusel tatsächlich in dieser Stille gelungen, also in dieser Eigenverantwortung. Es kann mir eigentlich nichts passieren, wenn ich vorsichtig genug bin, aber das muss ich halt schaffen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man hier wirklich diese noch kindliche Urangst vor der Dunkelheit nacherleben.
Also das scheint zu funktionieren, dieses Spiel mit der Angst. Gibt es denn auch, wie sich das für ein gutes Spiel gehört, eine Geschichte, die damit erzählt wird oder ist das Grauen namenlos?
Nee, das hat tatsächlich einen Hintergrund. Der Hauptheld ist ein Mann, dessen Tochter gestorben ist. Der ist im Alkohol verfallen, hat eine Affäre, will eigentlich mit seiner Frau jetzt alles klären, wird aber auf dem Weg zu diesem letzten Treffen der Affäre, verspricht er, das wird das letzte Treffen in dieser Albtraumwelt erfüllt. Und dann verwandelt sich das alles in etwas nahezu Biblisches.
Es scheint, als wäre Marky ein süßer Junge gewesen, bevor sein Bruder starb. Dennoch ist der Tod von Annika seine Schuld. Jetzt musst du entscheiden. Sollte man Mark Harris vergeben oder ihn bestrafen?
Dem Held wird durch ein Albtraumwesen die Entscheidung aufgezwungen, über andere Menschen, durch deren Schuld Kinder umgekommen sind, zu urteilen. Und so arbeitet man sich dann durch die Geschichten dieser Menschen und in die eigenen seelischen Abgründe vor. Und ist natürlich ganz schnell klar, man richtet da mehr oder weniger in gewisser Weise auch über sich selbst.
Und ist das spannend? Funktioniert das Gesamtkonzept, um so durchs ganze Game zu tragen?
Das ist leider ein Fall von ganz spannender Ansatz, auch sehr gut in der ersten Umsetzung, aber es verliert dann leider und das aus zwei Gründen. Einerseits sind die Rätsel, die das Vorwärtskommen erschweren, meistens so ganz plumpe Suchrätsel.
Wie eigenartig, das hier zu finden. Genau das, was ich brauche.
Das ist so ein bisschen der Punkt, was hier auch der Protagonist selber sagt. Man wird gestoppt in seinem Weg und die Aufgabe, die man lösen muss, ist super offensichtlich. Es braucht keinen Kombinationswillen, es gibt keine Verknüpfung in der Geschichte. Und das ist alles so offensichtlich, dass ich das eher als Hemmnis, denn als Werkzeug, das die Immersion in die Spielewelt erhöht, erlebt habe. Und dadurch wird der Gang durch diese ansonsten tolle Welt ganz künstlich verlangsamt. Und der andere ist, diese Geschichte klärt sich sehr schnell selber auf. Das Spiel ist eigentlich inszeniert als etwas, das immer tiefer und albtraumhafter ist. Aber schon relativ am Anfang wird gesagt, hier ist ein Dämon, der Schuldige an einem Tod bestraft, indem er eben diese Entscheidungen, wie sie dem Helden hier passieren, aufzwingt. Und egal, wie sich das Spiel später noch entwickelt, das nimmt irgendwie jedes Mysterium. Und damit ist das auch so ein bisschen mein Fazit. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Die Angst ist gut gelungen, wenn man das so sagen kann, aber es ist in der Erzählung zu plump geraten. Ich hätte mir gewünscht, die Macher, das ist ein kleines Dreimann-Team, vielleicht liegt es auch daran, hätten sich hier ein bisschen mehr auf ihre eigene Geschichte verlassen und Mut zur Mystik gehabt, aber das ist ihnen dann leider ein bisschen nicht gelungen.
Also kein Mut zur Mystik, aber immerhin für alle, die irgendwie Freude an der Angst haben vor der Dunkelheit, ist das eine Empfehlung. Those Who Remain, so heißt das Spiel, ist heute erschienen für Windows PC, PlayStation 4 und Xbox One, kostet rund 20 Euro. Vielen Dank, Markus Richter. Wie unterscheidet sich das Leben von einem Taxifahrer von dem eines Uber-Fahrers? Der größte Unterschied ist vielleicht, dass Uber-Fahrer noch flexibler sein müssen, noch mehr auf Live-Nachfrage und Algorithmen reagieren müssen, noch näher dran sind an der sogenannten Gig-Economy, wo man sich ja von Auftrag zu Auftrag hangelt, meist minimal bezahlt. Heute startet eine neue Serie, die von diesem Uber-Alltag erzählt, produziert von Join, Streaming-Plattform, die auch mit Christian Ulm erfolgreich war oder mit Jerks. Und die neue Serie jetzt heißt Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers. Unser Redakteur Fabian Dietrich hat die Serie schon gesehen. Hallo.
Hallo.
Der Titel verrät ja schon so ein bisschen, worum es im Groben geht. Was ist denn die konkrete Geschichte?
Also, die Serie erzählt die Geschichte eines Uber-Fahrers aus Hamburg. Das ist Ben, gespielt von Kostja Ullmann, der ist Anfang 30 und der hat in seinem Leben jetzt nicht so richtig viel auf die Reihe gekriegt. Von der Vorgeschichte wissen wir aber nicht so viel, aber wir sehen, dass er jetzt eben Teil dieser Gig-Economy ist. Er fährt Leute durch Hamburg, außerdem passt er ab und an auf die Häuser von wohlhabenden Menschen auf. Wenn er das nicht tut, dann schläft er offenbar in seinem Auto, er ist also quasi obdachlos. Und sein größtes Problem ist, dass er bald Vater wird und die Mutter nichts von ihm wissen will.
Es sind viele Unwägbarkeiten, wie scheint. Ist es so eine Art Sozialdrama? Oder?
Ja, also das ist so ein klassisches kleiner Mann was nun Setting. Also der Typ ist wirklich ganz unten, der Arsch von allen und er kriegt keinen Fuß auf den Boden. Der ist selbstständig, muss Geld nach Kalifornien abdrücken, hat keine soziale Absicherung, keine Kohle, kein Prestige. Und in fast jeder Folge kommt es dann auch zu einer Konfrontation mit einem Taxifahrer.
No. Verfickte Uberficker, ey!
Kollege, ich weiß, ja, der Taxistand ist da drüben, aber sie hat mich gebucht.
Du hast keine Ahnung, Mann, ey! Du hast keine Ahnung!
Okay.
Du hast keine Ahnung, ey! Verfickte Uberficker, ey!
Okay.
Du nimm mir mein Brot weg!
Tut mir leid, Kumpel, ja.
Mann, du bist ein Arsch, ey!
Tut mir leid.
Was hast du denn für ein Problem?
Ach, die Taxis drehen alle am Rad. Ja, das Ding ist, die hatten es viel zu lange viel zu gut. Ja, aber die Platzhirsche schon. Jetzt, wo sich's ändert, schieben sie alle Panik. Hm. Ich meine, klar, so ein Umbruch kann schwierig sein, aber trotzdem muss man sich nicht so aufhören.
Ja. Tja, und das ist dann auch schon das Maximum, was man über den schwelenden Konflikt zwischen Taxifahrern und Uberfahrern erfährt. Mhm. Also so ein Umbruch kann schwierig sein, sagt er einfach. Und der Aufstieg der Plattformökonomie ist halt so der Lauf der Dinge, die Zukunft. Und was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass der Beruf des Uber-Fahrers, wenn man das einen Beruf nennen möchte, dieser Beruf des Uber-Fahrers wird in der Serie sogar ziemlich positiv dargestellt. Es scheint Spaß zu machen, diese interessanten Menschen für kleines Geld von A nach B zu fahren. Und das eigentliche Drama des Lebens spielt sich allein im Privaten ab. Ben will der Vater für seine ungeborene Tochter sein, aber die Mutter bremst ihn da eben aus.
Bei Join läuft die Serie ja in dieser Kategorie Dramedy, also so eine Mischung aus Drama und Komödie. Ist es denn lustig wirklich, oder?
Ja, das ist ein ganz komisches Format. Also es geht so, würde ich sagen. Ich fand es jetzt nicht so besonders lustig. Vielleicht kleine Schmunzler dabei, aber mehr nicht. Die Fahrgäste, die dieser Ben durch Hamburg chauffiert, die haben natürlich oft so einen an der Klatsche. Ne? Mhm. Also die monologisieren dann absurde Geschichten auf der Rückbank. Beispielsweise zum Beispiel Fari Yardim, der auch Co-Produzent der Serie ist, und Feline Rogan. Diese beiden, die kennt man aus der Serie Jerks, was ja so für so einen sehr anarchistischen, sexualisierten Humor steht. Die sitzen dann auch mal als Fahrgäste im Uber und ziehen so eine Jerks-Nummer auf der Rückbank ab. Also das geht so. Er redet dann ausschweifend von der gemeinsamen Sexualtherapie und sie fummelt zeitgleich so nymphoman an dem Uberfahrer rum. Und da ist Jerks also wesentlich spontaner und origineller, würde ich sagen.
Ich bin so ein bisschen enttäuscht leider, weil ich muss zugeben, der Titel, also aus dem Tagebuch eines Uberfahrers, das hat mich schon ein bisschen neugierig gemacht, aber es klingt jetzt nicht so richtig nach einer Empfehlung.
Nee, mir ging es eigentlich genauso. Mich hat es auch neugierig gemacht. Ich fand dieses Milieu spannend, aber am Ende ist alles ziemlich, ja, ich würde sagen, lauwarm und mutlos. Die Serie macht sehr, sehr viele Kompromisse, traut sich nicht so richtig, das Soziale zu erzählen. Die Hauptfigur Ben, das ist so ein Mann ohne Eigenschaften, der ist einfach nur nett und harmlos und süß. Der macht auch keinerlei Wandlung im Laufe der Serie durch. Und man nimmt diesem hübschen Typen auch nicht so richtig ab, dass er wirklich so der Loser ist, der jetzt den Uber-Fahrer personifizieren soll. Und es gibt auch ganz viele erzählerische Leerstellen in der Geschichte dieser Figuren. Man erfährt zum Beispiel nicht wirklich, wie es zu dieser Schwangerschaft eigentlich kam. Es wird angedeutet, wieso der Uber-Fahrer zum Beispiel obdachlos ist. Und ärgerlich finde ich auch, dass die sozialen Unterschiede nicht klarer und offener gezeigt werden. Also die feiern da alle gemeinsam in so einem schicken großen Loft in Hamburg mit offener Küche und freistehender Badewanne, lauter so Dinge, die sich eigentlich nur Menschen mit einem sehr, sehr guten Einkommen leisten können. Und obwohl einem da auch so eine Art Sozialdrama versprochen wird, kreisen die Konflikte dann immer nur um so Petitessen und persönliche Befindlichkeiten. Also im Grunde, ich wiederhole mich da jetzt, im Grunde ist es ja wirklich eine tolle und aktuelle Idee, finde ich, sich einen Uber-Fahrer als Protagonisten zu suchen, aber die Serie schafft es halt, sich überhaupt nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Die könnte, sage ich jetzt mal so, auch aus dem Tagebuch eines Zeitungsausstellers heißen. Das wird eigentlich genauso funktionieren.
Sagt unser Redakteur Fabian Dietrich über die Serie aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers. Falls Sie dennoch neugierig geworden sind, die läuft ab heute bei Join.